Kunstradio. Radiokunst.
Kann die Frau dem Mann die Welt erklären? Oder erklärt sie ihm nur die Kunst?
So endete ein Gespräch, das Bodo Hell vor 3,5 Jahren mit Friederike Mayer-Röcker geführt hat. Zum 4. Mal in einer Reihe stellt Ihnen das Kunstradio heute das Werk einer Frau vor. Repetitionen nach Max Ernst von Friederike Mayer-Röcker. Für das Radio realisiert wurde dieser Text von Klaus Schöning, der seit über 20 Jahren im WDR die Radiokunst oder wie er es nennt, die akustische Kunst für das Radio pflegt. Dem Stück »Repetitionen nach Max Ernst« ging ein anderer, von Klaus Schöning für das Radio umgesetzter Prosatext der Mayer-Röcker voraus, »Umarmung nach Picasso«. Dieser Text wurde auch vom ORF gesendet, und zwar zusammen mit dem zitierten Interview von Bodo Hell mit Friederike Mayer-Röcker, die ja bekanntlich, zum Teil gemeinsam mit Ernst Jandl, ganz wesentlich zur Entwicklung des neuen Hörspiels beigetragen hat.
Ich schreibe eigentlich ganz wenige Hörspiele, das heißt, ich habe schon einige Hörspiele gemacht, und ich habe mich ja vom Hörspiel schreiben sehr, sehr abgesetzt. Ich habe von 71 an bis 73 ungefähr und dann noch einmal Ende der 70er Jahre Hörspiele gemacht und habe mir dann gedacht, also jetzt schreibe ich lange kein Hörspiel. Darum war ich selbst so verwundert, dass aus diesem Prosa-Text, der zuerst da war, mit dem gleichen Titel, dann plötzlich ein Hörspiel werden musste.
Hatte Friederike Mayer-Röcker zunächst gemeinsam mit Ernst Jandl zum Beispiel 1968 mit dem inzwischen berühmt gewordenen 15-Minuten-Hörspiel Fünf-Mann-Menschen zum ersten Mal im Hörspiel die Techniken konkreter Poesie beispielhaft eingesetzt, die Sprache als Material verwendet, mit dem gespielt wurde, ohne die Aussagekraft zu schmälern, im Gegenteil. So bezogen sich die beiden 1969 in einem Hörspiel auf Popkultur und Comics, um dann einer weiteren, sehr konzeptuellen Radiogemeinschaftsarbeit eine Partitur von 26 Seiten zugrunde zu legen, von denen nur eine einzige genügte, um den gesamten Hörspieltext zu tragen. Friederike Mayer-Röckers Weiterentwicklung als Autorin eigener Hörspiele beschreibt der deutsche Literaturwissenschaftler Klaus Ramm so.
Die strahlende Schönheit ihrer poetischen Intensität wird zunehmend eisiger, die winzigen Erfahrungssplitter immer schmerzhafter, das Kontinuum der Vereinzelung der Sprachpartikel immer verstörender, während um 1970 die Wörter, Erinnerungsbögen, Bruchstücke von Gedankenflügen ihrer Hörspiele eine eher fragile, poetische Kraft entfalten.
In den 80er Jahren sind es vor allem Prosatexte von Friederike Mayer-Röcker, die sozusagen auch in das Medium Radio hineinschwappen. Sie werden dabei ohne ausdrückliche Anweisungen der Autorin Regisseuren wie eben Klaus Schöning ausgesetzt, der seine Arbeit nicht in der Tradition des Hörspiels ansiedelt, sondern in der einer akustischen Kunst für das Radio, der unter anderem auch das sogenannte neue Hörspiel, das mit dem traditionellen Hörspiel gebrochen hat, zuzählt.
Bei manchen Hörspielen drängt sich das auf, dass man eine Regieanweisung gibt. Und bei manchen Hörspielen lässt man das absichtlich im Schwebezustand. Das ist auch der Grund, warum ich bei ganz wenigen meiner Hörspiele selbst Regie geführt habe, praktisch nur bei zweien, weil ich absichtlich es in Schwebe halten will, wie, vorausgesetzt, es ist ein Regisseur, den ich anerkenne und der eben gut ist, weil ich selbst dann neugierig bin, was bei der Produktion herauskommt.
Während Klaus Schöning den Text »Umarmung nach Picasso« 1986 noch auf zwei Stimmen aufgeteilt hat, sind die Repetitionen nach Max Ernst einer Hauptstimme zugeordnet, zu der ganz verstreut eine andere Stimme kurze Sätze sagt. Wenn man ganz genau zuhört, merkt man allerdings, dass diese Randsätze zum Hintergrund des Haupttextflusses werden, dass dieser Hauptfluss sozusagen über die Kiesel und Steine der Randbemerkungen hinwegströmt. Die beiden Stimmen gehören übrigens Karin Ansel und Peter Lieg. Die Repetitionen nach Max Ernst, die Sie jetzt als österreichische Erstaufführung hören, dauern 37 Minuten.
Repetitionen nach Max Ernst von Friederike Mayröcker. Realisation Klaus Schöning.
Der gesenkte, lächelnde Blick, verachtend gegen die Welt. Sprühwinter.
Das Buch muss wieder von Neuem beginnen oder fortgesetzt werden, sagt Samuel. Aber das Buch sucht einen auch zum Weiterlesen zu verpflichten. Dann orgelt es an den Fenstern. Venus mit Orgelspieler. Schnee in der Wüste. Besinnungsschweiz oder Bühnenschweiz, sage ich. Das war eine Rambetika-Inszenierung. Ödipus, Tyrann. Ich spielte darin die Laternenanführerin. Diejenige, die an der Spitze geht in der Laternenprozession. Die schwarzen Hände wie Teufelskralle. Die Sonne ist ein Gott. Sie lässt sich nicht anblicken. Elektrische Entladungen am Himmel. Und in den Straßen alles illuminiert. Der Hausengel erscheint als erleuchtete Inspiration Beethovens und so weiter. Eine Glühbirne im Flur war ausgebrannt. Die Backsteinreihe im Vordergrund konnte als Tastatur eines Klaviers verstanden werden. Der Fächer als Flügel eines Vogels. Der Zylinder als Großtat der Ertrunkenen. Und träumend angenehm die Anbetung aller Stille. Das Gottesspucken. Schnüre ich durch den April, bis ich selbst ein Schatten, ein ausgespuckter roter Blutstrahl bin? Aufputschmittel genommen. Auf nächtlicher Reise, allein in einem Gelände warten, durch dumpfe Wiesen, auch Mooswäldchen. Dann Gedanken verloren, mit Wohnungsschlüssel zu fremder Tür gegangen, denkend, es sei die eigene Tür. Die fremde Tür aufsperren wollen, im letzten Augenblick den Irrtum erkennen, den Schlüssel zurückziehen, Waffe? Erschrocken denken, was geschehen wäre, hätte ich die fremde Tür aufzusperren versucht. Hätte man sich auf mich gestürzt, mich überwältigt, als Einbrecher überführt? Also schlittere ich wieder hinein in die alten Träume. Scheckiger Gehsteig, gesprenkeltes Grau, Wetter im Unverdruss, im unentschlossenen Unverdruss. Einmal nass, einmal trocken. Torkelnd die schwere Wolke am Himmelsrand und so weiter. Einmal nass, einmal trocken, papierne Emotionen. Ich sichte den gelben Postkasten. Wäre ein Gefühl ab, ihn mir einverleiben zu müssen. Wäre ein Gefühl ab, der Wald als Spiegel würde meine Gestalt reflektieren. Ich blicke, um mein Spiegelbild aufzufangen, seitlich ins grüne Heckengestrüpp. Feinsinn? Es hatte mich benommen gemacht. Beim Verlassen der Arkaden hielt ich die Hand vor die Augen. Die Pupillen konnten sich nicht so schnell an den Lichtwechsel anpassen. Schrecklich starrend zur Seite geriet ich zum Gletschermöbel in der Kaverne. Oder als Lilliput?
Zartwüchsig, mit zertropftem Schädel.
Das Verhässlichte, sage ich. Ist davon das Gemüt so zerschlagen? Nämlich totale Zertrümmerung. Mir ist der Körper auseinandergefallen. Das ist eine künstliche Melancholie, durch mich selber hervorgerufen. Nützlich für Schreibarbeit, durch viele künstliche Tränen ausgezeichnet. Nämlich, ich habe das Glück, ein ganz schwacher Mensch zu sein und so weiter. Dieses mein total zertrümmertes und perforiertes Leben ist eine der Voraussetzungen für meine Schreibarbeit. Plötzlich lerne ich wieder zu sehen, Sehen. Sehen. Genau hinsehen. Auf keinen Fall irgendwelche Klischees zu lassen. Jedes Wort, jeder Satz muss Gewicht haben. Die schrecklichsten Vergreisungstendenzen haben uns erfasst, sage ich. Wir kommen uns greisenhaft vor, nur weil wir es so wollen, nur weil wir es so wünschen. Katzbuckelnd mein Leib vor der Maschine auf ganz niedrigem Stuhl, wie vor Klaviatur. Und mit künstlicher Trauer, mit erfundenem Schmerz, Zärtlichkeit und Zerfleischung, habe ich die eigene Arbeit im Sinne von Collagen weitergetrieben, nicht wahr? Meine großartige, parasitäre Poesie. Wie herrlich gefühllos, diese anmutige Schindung, Häutung, Entleibung. Schnüre, Flocken und Quasten. Dort, wo die Beine sich öffnen, ein Zelebrant und so weiter. Existenzabstürze. Der Sänger, ein Mond. Wie große dunkle Vögel hocken die Dacharbeiter auf dem frisch geteerten Flachdach. In der Bahn fiel mir ein ungewöhnlicher Hut, Sporthut auf. Krempe nach unten, dazu ein ungewöhnliches Gesicht, baltischer Knochenbau mit tiefen, dunklen Augenringen. Dann fiel mir eine schwarze Flügelhaube aus Pelz auf, darunter entblößtes Gesicht. Vorhüterin, Sitzstand, Haselstecken. Ich komme kaum mehr dazu, Briefe zu schreiben. Denn ich habe neben meiner Schreibarbeit noch sehr viel im Garten zu tun. Oder ist ein Busoni-Zeitalter angebrochen? Und in der Gärtnerin die roten Blumen.
Zwei Scheren mit verbundenen Augen.
Das Buch muss wieder von Neuem beginnen oder fortgesetzt werden, sagt Samuel. Was hatte ich alles unbedacht gelassen bei der Lektüre des Buches? Ich wollte doch ausführlich schreiben über das Dilemma des kleinen Mädchens, das sein Kleid dauernd hinunter, die Wollstrümpfe dauernd hinaufzieht. Über die Mutter, die ins Leere winkt. Über die Figur der esoterischen Schwester. Also Sahara-Kragen. Dann über ein Winterjahr. Von irgendwo hörst du ein Kratzen, so roh auf Tischen. Ach was, Tadel, Kritik. Ich bin ja nicht einmal ganz durch das Buch hindurch. Brauche länger denn je. Habe mich geübt in der Kunst der Entwirrung. Was ich allerdings jetzt schon meine, ist, dass du einen Point of No Return erreicht hast. Einen, den du nicht wieder erreichen wirst. Und einen, den du in dieser Richtung nicht wirst überschreiten können. Ich meine, die völlige Aufhebung der Textverfügbarkeit. Der bisher begrenzte Fluss des Erzählens wird zum offenen Meer. Eine Anekdote in diesem Text wirkt wie eine Sprach- und Sprecherfindung, einer anderen Welt zugehörig als derjenigen, die wir mit den Menschen auf der Straße teilen. Ich weiß nicht, ich bin manchmal heiter, wenn ich darin lese, manchmal sehr mitgenommen. Meist vergesse ich die Zeit darüber, hefte Büroklammern an gewisse Seiten. Beschließe zuweilen, dich um diese oder jene Stelle zu berauben. Beim Lesen irritiert, nach dem Lesen heiter und erschöpft. Siebenfacher Impuls, einmal erhört. Schluss jetzt. Unsere Gedanken flüchten so wild. Also Nachschrift um Nachschrift.
Ein verworfenes Blatt. ein verfrorenes Bett, neu und zirkelig, Traum.
Und von Speichel wunderbare Silberkettchen, über Hals, Brust, Schenkel, Knie gezogen, dann zerrissen, zersplittert. Die Milch ausgießen, über die Hand. Ich müsste mich nur entleeren können, von oben, von unten. Dann wäre alles wieder im Gleichgewicht. Ich würde mich bloß entleeren müssen, von oben, von unten. Dann würde alles gleich besser laufen. Ich hätte mich nur zu entleeren gehabt, schon wäre alles besser verlaufen, oben und unten, dieser Körpergedanke. Wie viele Farben hat die Hand? Ach, Umpressnerven. Und nichts wird alltäglicher sein als ein Titan im Restaurant.
Ein verfrorenes Bett.
Verdammtes Hin und Her der unberechenbaren Weltgeschichte, sagt Samuel. Planlose Verlustkette dieser Welt.
Traum.
Es ist etwas Mode, das uns zum Narren hat. Das uns erledigt, vor uns selbst erniedrigt. Die jeweils neueste Mode entlarvt die eben alt gewordene Mode als beschämendes Spiel. Aufsässige Kleider, krummbeiniger Moschus, nun ja, das Gesicht des Anus. Scheinleiblichkeit. Radfahrer mit Regenschirm. Im Regen, dann an der Frittenbude stehend und herunterwürgend irgend dampfendes Zeug und so weiter. Achtung, nicht knautschen, Papier.
Traum.
Landschaft im Nebel. Die feuchten Niederungen ertrinken. Ich schlug mühsam ziehend das schwere Augenlid auf. Was zeigte das Rasterbild? Verwünschungen, flügelschlagende Wälder.
Die Utopie jedoch ist unzerstörbar.
Ganz scheckig laxerweise. Auf einem Wippstuhl kauernd und in die Regennacht blickend, saß sie da. Eine riesige Birne, geknickten Stängel als Zipfelmütze über ovalem Gesicht. Ich rege mich nicht mehr auf, sagte Laura, wegen der Endlichkeit dieses Lebens. Mir ist es im Grunde gleichgültig. Alles ist mir im Grunde gleichgültig. Also bin ich völlig gleichgültig geworden. Früher oder später wird man gleichgültig diesen Dingen, diesen unumstößlichen Dingen gegenüber. Auch du wirst einmal gleichgültig werden, du mit deinem Lebens- und Atemdurst. Du wirst ebenso gleichgültig werden, wie ich es jetzt bin. Wenn es soweit ist, sagt Laura, wirst du hier alles in Ordnung bringen. Dessenthalben bedauere ich dich jetzt schon. Du wirst alles in Ordnung bringen müssen. Du wirst Entscheidungen treffen müssen. Du wirst unvorhersehbaren Schwierigkeiten begegnen müssen. Du wirst deinen Schmerz nicht wahrhaben wollen. Du wirst meine Handarbeit in ein Museum bringen, alle meine Puppenhandarbeiten, das Handzimmer und so weiter.
Die Utopie jedoch
Garten mit Eisbach davor, sage ich. Klappern, klimpern mit Augenlidern. Wie wenn du an der Donau entlang gehst und siehst dich am anderen Ufer, nicht wahr?
Die Utopie
so vielleicht.
Jedoch
oder ganz anders, sagt Laura. Ich bin unglücklich über meine Begrenztheit. Kaufe mir heute einen kleinen gusseisernen Ofen für die Zukunft, dies einmal zu verwirklichen. Bald erkennen wir einander nicht mehr. Mild, dampfend, warm. Die Meereszwiebeln blühen überall. Eine fortlaufende Passion. Dialogfehler im Gartengespräch, sage ich zu Samuel. Sie verlernt es wieder zu essen.
Die
Kurze, kaum zusammenhängende Sätze. Billroth-Battist, Bassist. Vergessene Wallfahrtsorte, sagt Laura. Ich finde alles wieder. Eine vergessene Kapelle unter Lindenbäumen. Doch es geht weiter. Ich fotografiere die mystischen Orte, den Himmel, die Trauer. Verdrussbilder. Sind da gelbe Blumen auf dem Klopfbalkon gegenüber? Hinter verstümmeltem Kastanienbaum? Oder ein gelber Sack? Schließlich mein zauderndes Zurückreisen.
Entdeckte dort einen Sternhaufen, Vorliebes Kussinstrument.
Schildpatt und Körperhaus. Ein simulierter Collageroman. Abklatsch. Auch Wasserpflanzenschriftbild. Was ist? Dieses Zwanghafte, diese Manie, beim Bezahlen so viel Kleingeld auf den Kassatisch zu legen, dass eine runde Summe Retourgeld zurückkommt. Das Kramen in der Börse nach kleinsten Münzen. Zahlt man ausschließlich mit kleinen und kleinsten Münzen, um sie loszuwerden, weil sie die Geldbörse unnötig beschweren, wird man mit seltsamen Blicken taxiert. Diese Abschätzigkeit in den Handbewegungen der Verkäuferin, dieses Zwanghafte, diese Manie, sage ich, eine Flasche vollständig zu leeren, bis auf den letzten Tropfen ins Glas, so als ob damit einer Pflicht Genüge getan würde. Eine leere Zigarettenpackung zusammenzuknüllen, ehe sie fortgeworfen wird und so weiter. Herzecho. Augennarr. Gebe dann einfach eine neue Ordnung hinzu, sagt Samuel. Ich dachte nämlich, du würdest nicht mehr schreiben, nicht mehr Zeit finden dazu. Und wir würden ohne voneinander zu hören, nur voneinander wissen. Wissend sein durch jene Augen hinter den Augen, mit welchen wir suchen. Ich würde mich gerne auflösen. In einen Baum oder Grashalm. Doch die Gedanken immer ruhelos und im ersten Aufstrahl der Sonne und so weiter. Das ist alles gewesen. Ich meine, das wird alles gewesen sein. Wie gut, dass es so wenige wirklich wissen. Sie würden sich aus der Welt stürzen wie wilde Wahnsinnige. So aber machen sie sich selbst und einander einen Sinn vor.
Schön, schön zu fliegen, äugend.
Beugte sich jeden Morgen aus dem Fenster, um mir einen Abschiedsgruß zuzuwinken. Schön. Bevor ich eine Reise antrat für mehrere Tage, sage ich, beugte sie sich weit aus dem Fenster, mir Abschied zu winken. Ich lief die Gasse hinunter, winkte zurück oder ging rückwärts, um sie, Laura, nicht aus dem Blick zu verlieren. Dabei hatte ich immer Angst, sie würde aus dem Fenster stürzen. Sie winkte so heftig, beugte sich mit halbem Körper hinaus, der klare Spiegel des Südens. Die langen Rätsel eines gestochenen Dialogs. Traum. Als Schnee nachhuschend. Am Fenster vorüber, huschend am Fenster vorüber, Januarschnee, in besonderen, aber verschiedenen Wirbeln. Die Fluren zutiefst verschneit. Tierspuren, wo man hinschaut. Manche kommen irgendwo aus dem Schnee und verschwinden wieder, als hätten Hase, Fuchs, Hermelin einfach abgehoben. Den Arm mit einbeziehende Leitstudien. Traum. Eine systematische Ausbeutung, Entlehnung ist das, sage ich zu Samuel. Kannst du das verstehen? Eine systematische Ausbeutung aller Materialien. Sendboten. Die Sätze des Briefes zum Beispiel. Die vorletzte Zeile im Lieblingsbuch, die ich nie erinnern konnte, also nachgelesen, immer wieder nachgelesen, immer von Neuem, endlich dann angeeignet, schön, entlehnt. Schön. Falle zum Beispiel immer wieder auf schöne Briefstellen zurück, lese darin, abermals. Finde immer neue, immer weiter ausholende Stellen darin, die mich hochschnellen lassen, Feuerstrahl.
Schön.
Die Landschaft wird im höchsten Grade unbewusst. Ein Collageroman, sagt Samuel. Oder wie würdest du deine jetzige Schreibweise definieren? Der Wäscheknochen, die offene Blume, sage ich. Lustbarkeit, wie ein Armreif rings um Zweige gereiht. Laura blieb 12 Tage bewegungslos, zu beiden Seiten der Tür. Sie fühlt das Entrissensein, das sich selbst Entrissensein. Eine schlechte Unendlichkeit. Träumen, sich kleiden und am faulen Freitag plaudern, so vergehen die Tage. Das Schlimmste wieder einmal vorüber, Dezemberfeste, Neujahr. Allerdings im neuen Kalender ein Vorauskonsumieren des ersten Halbjahres. Die zweite Jahreshälfte kann schon beginnen. Geh ganz geizig um, mit jeder Minute, Stunde, mit jedem Tag. Nach Wochen und Monaten der inneren und äußeren Schlafsüchtigkeit, Trägheit, Vergessenheit, scheint der Galopp nun von Neuem begonnen zu haben.
Schön.
2 kleine torkelnde Häuser, blicke ich aus dem Fenster. 2 Kinder werden von einer Nachtigall bedroht. Die Sphinx in ihrem Stall. Ein Gewebe aus Eiskristallen. Der Sturz des Kastanienbaumes. Dies alles könnte dienen dazu, den Mechanismus der Inspiration wieder in Gang zu bringen. Ein Stück Musik, eine Farbe, die Mohnblumenstaude am Handgelenk des Kindes, der schillernde Stirnreif im tiefschwarzen Haar einer Frau, die ausgescheuerten Dielenbretter, Visionen im Halbschlaf, ein sich nach oben verjüngender kahler Baum, 2 Mädchen mit Affe mit Stangen, Stubenschreck, Körperöffnung und Stab und so weiter.
Die Landschaft wechselt 3-mal, der Himmel nimmt 2-mal den Hut ab.
Schön und mit Tränen geschmückt. Wirrwarr, meine Schwester, die 100-köpfige Frau, öffnet ihren erhabenen Ärmel. Ein Geheimnis vielleicht. Oder ein Nichts. Ruft ein Gefühl köstlichen Schreckens wach. In der Unbeweglichkeit eines vorgetäuschten Waldes. Auf deinem Schreib-, Näh- und Teetischchen, sagt Samuel, 33 Mädchen auf Schmetterlingsjagd. Oder das Innere des Sehens. Wenn ich nach links schaue, sehe ich einen wandernden hellen Punkt. Wenn ich nach links schaue, sehe ich ein Aquarium ohne Fische, aggressives Aquarell. Wenn ich nach oben schaue, sehe ich einen Raureif an meinen Haaren. Zu lange im Schneeregen gestanden, gelaufen. Ich hatte einen stets wiederkehrenden Gedanken nicht abwehren können. Er verschob sich im Zenit meines Blickens, trat augenblickweise stärker hervor, um bald darauf zu verblassen. So ging es vor und zurück, hierhin und dorthin, einmal sichtbar, einmal unsichtbar. Der Gedanke war, ich befinde mich auf einer Suche. Ich dachte, ich befinde mich auf der Suche nach etwas Losgelöstem, das mir Entzücken beizubringen vermochte. Was war es? Ich konnte nichts finden, was mir Entzücken hätte beibringen können. Es war nichts Vorstellbares vorhanden. Ich quälte mich ab. Was konnte es früher gewesen sein, das mich in Entzückung erstarren ließ? Welche Umstände, welches Glückselement, welcher Schock hatten gewirkt? Ich wusste nichts mehr. Vielleicht eine Stelle in einem Lieblingsbuch, vielleicht etwas anderes. Leer ging ich im nassen Wind in der Straße. Nichts war geeignet, mich in Entzücken zu versetzen. Jenes köstliche und schreckliche Gefühl von Verzauberung in mir wachzurufen, das den Blick auf alles ermöglichte. Nämlich den Schreibakt. Ich hatte es verloren. Es war verloren gegangen. Es hatte mich verlassen. Vielleicht irgendein Stück Musik, dachte ich, das einen an der empfindlichsten Stelle traf. Ich wusste allerdings nicht, welches Stück Musik das sein mochte. War es ein menschlicher Blick? Das Blicken eines Tiers vielleicht? War es ein Gespräch? Das Selbstgespräch eines Gegenübersitzenden, das aufhorchen ließ? War es dies? Ein stummer Vogel auf einem dürren Ast im Januarregen? War es dies? Die Ölpfütze, in Regenbogenfarben schillernd auf dem Gehsteig? Der Nebelschleier an Haaren, Lippen und Augen? Ein abgebrochener Zweig im Rinnsal der Straße? Die menschenleeren Straßen am Sonntagmorgen? Nur ein paar alte Kirchgängerinnen unterwegs? Vielleicht. Ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es nicht entscheiden. Ich fühlte mich leer, ratlos, verödet. Es war nichts da, woran ich mich hätte halten können. Nichts. Ach, ich konnte nicht verstehen.
Aufruf zu letzter Vergletscherung. Retour der Flammen.
Das Wasser ergießt sich über meine Arme. Das Nixen treten. Die Füße öffnen sich. Das Leder. Das Vogeljunge, nackt, mich beäugend, schmutzt aus dem Wattenmeer. Samuel mit Rucksack, Stange und Polster kommt hutschwenkend an. Es hat keinen Zusammenhang, es war ein Traum und verfolgt uns, sagt Samuel. Wir haben auf den Tisch geklopft, sage ich, wie in diesem Gelegenheitsstück, und alles hat sich wiederholt. Samuel mit verschwollener Backe, fieberndem Auge, ein Vogeljunges im Arm. Samuel blickt mich an. Sein Auge durchdringt mich. Das nackte Vogeljunge. Klaffende Füße. Ich bin bestürzt. Was hatte Clara nach der Entbindung gesagt, sage ich zu Samuel. Frage ich Samuel. Erinnerst du dich? In ihren Armen das Neugeborene. Das war ja kein Mensch, hatte Clara gesagt. Das hatte Vogelgestalt. Das war kein Menschengesicht, vielmehr ein Vogelgesicht mit geschlossenen Augen. Was hatte ich da geboren? Ich trete von einer Jahreszeit pausenlos in die andere. Ich komme mir im Winter vor wie im Sommer und umgekehrt. In unseren Briefen, sagt Samuel, reiht sich eine Jahreszeit an die andere. In unseren Briefen reiht sich eine Jahreszahl an die andere, oder wie sagt man? Wird es sich im Stehen, im Sitzen weiterschreiben? Wird es sich anders schreiben als jetzt im Liegen, sage ich. Wird es einen Unterschied machen, wenn ich aus dem Liegen ins Stehen komme, ins Sitzen? Ich meine, wird es für das Aufschreiben einen Unterschied machen? Wird der Gedankenstrom dann unterbrochen sein? Wird der Gedankenstrom dann anderswohin gelenkt werden? Würde der Gedankenstrom womöglich zum Versiegen kommen? Es kommt auf die Position an, sagt Samuel. Es fließt vielleicht besser, wenn wir liegend, also abschüssig sind. Das Buch muss wieder von Neuem beginnen oder fortgesetzt werden, sagt Samuel. Während die Marginalien staccato angelegt sind, ist der Hauptstrang des Textes legato angelegt, sagt Samuel. Eine Art Pointillismus, sagt Samuel. Aus lauter Einzelelementen zusammengesetzt, das aus den fremdesten Einzelteilen ein täuschendes Ganzes entgegentritt und so weiter. Ahnungsvolle Ereignisse. Hinlänglich zarte Betrachtungsweise, sage ich. Habe ich eine Woche lang meinen Arzt nicht zu Rate gezogen, fühle ich mich schuldbewusst. Wieso? Samuel klopft auf den Tisch, wie in diesem Gelegenheitsstück. Ich liebe dieses Gelegenheitsstück, sage ich, mehr als alles in der Literatur. Es birgt ein Geheimnis, vielleicht alle Geheimnisse dieser Welt, sage ich. Wer kann das verstehen? Wird es weiterfließen, frage ich mich, wenn ich pausenlos von einer Position in eine andere wechsle, also vom Liegen ins Stehen, ins Sitzen, ins Gehen. Wenn ich dieses Schütteln, Kopfschütteln über mich ergehen lasse, nämlich, dass der Kopf, mein Kopf, mehrmals hintereinander geschüttelt wird, wie von fremder Hand hin und her geschüttelt, ohne dass ich mich dessen erwehren kann.
Der Wald weicht nun aus vor einem vollendeten Paar, Rosen und Vögel zugleich.
Deine schöne Fotografie, sagt Samuel, hängt gerahmt neben meinem Bücherschrank. Ein Amulett. Das Bild an der Wand, die Fotografie, sah uns beim Kopulieren zu. Das Bild von mir. Und Samuel sagte, sieh doch, wie du uns zusiehst. Ich wagte es lange nicht, eine andere Position einzunehmen. Vom Liegen zum Sitzen, zum Stehen, zum Gehen oder umgekehrt. Ich fürchtete, es würde das Fließen den Fluss unterbrechen, Gedanken, Gefühle. Oder aus Angst, es würde dann nicht mehr fließen. Herr, neige deine Ohren, blinde Gestalt. Traum. Wie in vorspringenden Etagen, in seinem Gesicht waren seitlich Weingläser abgestellt, mit Blutwasser gefüllt, wie in Nischen von Schränken, das Gesicht mit Binden bedeckt, dann, wir nahmen die Binden weg, schwammen die Augen in Blut. Er küsste mich lange, zog mich an sich, wie er lag. Es war wie ein Zwang, abermals Ödipus, Tyrann. Ich war ausgebrochen aus der Laternenprozession, war zu ihm geeilt, hatte mich über sein Bett geworfen, sein Gesicht mit Binden bedeckt, die Basaltbeine abgeknickt, die riesigen Klettenblätter wie eingerollt zu seinen Füßen als schmutzige Fußwickel und so weiter. Die dichten, schwarzen Schwärme ruderten durch die Schneeluft. Schwerflügelig. Dahinter geruschte Wolken und Wattenmeer. Klaffende Füße. Also schlittere ich wieder hinein in die alten Träume. Wollte den Wasserhahn abdrehen, stattdessen den Lichtschalter abgeknipst. Aus dem Lichtschalter, als ich ihn anknipste, flammte es Eine ganz kleine Flamme, eigentlich Fackel. Eine winzige Fackel loderte hervor, dass die Hand sich sogleich ängstlich zurückzog. Nach dem Erwachen aufs rechte Ohr, auf die Bettdecke. Etwas einzusammeln, was bislang verborgen war. Das Liegen auf dem rechten Ohr nach dem ersten Erwachen gibt nie gekannte Geheimnisse preis. Und ich legte mein rechtes Ohr daran, um zu hören, was die Stimmen sprachen zu mir. Ein wenig gekrümmt, ganz geduldig das rechte Ohr, die rechte Ohrmuschel gegen die Bettdecke. Auf etwas zu horchen, das keiner je gehört hatte. Ganz schmecken, laxerweise. Auf meine Frage, ob er glauben könne daran, dass nachher noch etwas sei, überlegte er eine Weile. Dann sagte er, er hoffe es immerhin. Was nun zweierlei ausdrücken konnte, nämlich, dass er hoffe, es glauben zu können und dass er hoffe, dass es nachher nicht ganz zu Ende sei, wenn die Lahmen springen werden.
Repetitionen nach Max Ernst von Friederike Mayröcker. Es sprachen Karin Anselm und Peter Lieg. Ton Benedikt Bitzenhofer. Schnitt Vera Gramsch. Regieassistenz Gitta Lehnen. Realisation Klaus Schöning. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln und Norddeutscher Rundfunk Hamburg 1989.
Heute in einer Woche hören Sie im Kunstradio als Teil eines Projektes der Steirischen Kulturinitiative mit dem Titel »Die Beethoven-Konversationen« von John Rose Ausschnitte aus einer brandneuen CD des australischen Geigers und Performance-Künstlers sowie die Erstsendung seines neuesten Radiowerkes »Beethoven auf der Straße«.
Ich habe die Rhetorik absolviert und muss also überall aufgenommen werden. Das Quartett hat es sehr gefallen. Bekommen konnte, was dazu unentbehrlich ist.
Guten Tag, Beethoven.
Hm?
Wann kommen Sie zurück?
Na,